Du sollst nicht töten. Amen. Die kürzeste Predigt in diesem Monat vielleicht. Ich weiß nicht, wer sonst hier wie lange predigt. Ist doch alles gesagt, oder? Und ist nicht auch das Empfinden so? Ich mutmaß jetzt mal nur, was so durch den Köpfen geht. Ja, mache ich nicht. Ist doch klar. Und das ist das Spannende an den 10 Geboten, dass wir sie immer wieder neu mal definieren, rausholen müssen, auch hinterfragen müssen, ob das, was wir damit verbinden, auch das Richtige, das Gleiche, das Praktische ist. Eigentlich gibt es kaum Missverständnisse. Aber wenn ich schon sage, eigentlich, glaube ich, dass wir hier viel Missverständnisse haben, weil wir gefühlt denken, es betrifft uns doch eigentlich gar nicht. Aber wir werden sehen, dass da noch mehr drin steckt. Eigentlich müsste es vom Wörtlichen her heißen, du sollst nicht morden. Denn töten gibt es tatsächlich im Volk Israel, wo sie ja gerade auf dem Weg waren zum verheißenen Land und auch später im verheißenen Land, an ganz vielen Stellen. Es wäre ja fatal, wenn Gott gesagt hätte, du sollst nicht töten, und fordert sie dann im Folgenden auf, ihre Feinde gegen andere zu kämpfen und sie zu töten. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Wenn Gott das doch dem Volk sagt, dann kann er doch nicht ein paar Stunden später, ein paar Wochen später sagen, und jetzt tötet sie. Das Alte Testament fordert an vielen Stellen den Tod als Strafe, zum Beispiel für sexuelles Vergehen, Wahrsagerei, Götzendienst und so weiter. Ich habe mal nur einen Vers hier rausgenommen aus Elia, 1. Könige 18, wo Gott Elia befiehlt, packt die Propheten von Baal, keiner soll entkommen. Sie wurden festgenommen und Elia ließ sie hinunter an den Fluss Kishon führen und dort hinrichten. Töten. Also du sollst nicht töten, heißt eigentlich, du sollst nicht morden. Denn die Todesstrafe gab es im Alten Testament schon häufig und wird auch in der Bibel immer wieder zitiert als Befehl, als Angabe Gottes. Und auch Pazifisten, meine ich, dürfen sich nicht auf dieses Gebot berufen. Denn Töten im Krieg scheint hier auch nicht gemeint zu sein, denn das Volk Israel geht auch in den Krieg gegen andere und kämpft um ihr Land. Und da habe ich dann schon gemerkt, in der heutigen Zeit und der Kriegssituation in der Ukraine, das ist schon schwer auch zu definieren, wo ist da die Grenze. Aber Gott hat ihrem Volk befohlen, das Land einzunehmen, zu verteidigen und nicht zu kapitulieren dem Feinden gegenüber. Also hat Töten hier noch wirklich eine andere Komponente als dieses Kämpfen oder sich zu verteidigen. In 5. Mose 7 steht das. Der Herr, euer Gott, wird sie euch ausliefern. Ihr sollt sein Urteil an ihnen vollstrecken und sie töten. Verbündet euch nicht mit ihnen und schont sie nicht. Also, du sollst nicht töten, heißt nicht einfach kapitulieren, aufgeben. Deswegen müssen wir genauer hingucken, was das Gebot hier sagt. Und dann habe ich auch gelesen, dass ein paar Tierschützer dieses Gebot auch gerne nehmen, um für ihre Anliegen zu kämpfen. Will da gar nicht Partei ergreifen, aber ich glaube, das gibt das Wort Gottes hier nicht her. Denn von Anfang an sind die Tiere dem Menschen untergeben, um sie zu versorgen oder um als Götzenfleisch zum Beispiel zu dienen und geopfert zu werden. Also auch da, glaube ich, können wir nicht dieses Du sollst nicht töten anwenden. Tja, jetzt haben wir festgestellt, wo wir es nicht anwenden können. Jetzt fehlt noch ein bisschen was. Wo wenden wir es denn eigentlich an, dieses Töten? In unserem Gesetzbuch, im Strafgesetzbuch, unterscheidet man Mord und Totschlag. Im Gesetz, Paragraph 112, 113 wird da was unterschieden. Und im Hebräischen gibt es tatsächlich diese Unterscheidung zwischen Töten, Harak, und Morden ratsam. Und in den Texten, zumindest ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler, sieht man, dass das Gebot hier tatsächlich vom Morden spricht und nicht vom Töten. Und deswegen muss es auch so heißen und deswegen wird hier es auch unterschieden. Ganz viel, was es nicht ist, aber was meint das Gebot? Und warum ist es fürs Volk Israel wohl so wichtig, wenn sie in dieses verheißene Land gehen, dies auch einzuhalten? Morden hat nämlich etwas mit meiner Gesinnung zu tun. Morden, auch in unserer Rechtsprechung, hat immer was mit niedrigen Beweggründen zu tun. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Man macht etwas aus einem Grund, der eigentlich kein Grund ist, so mal vereinfacht gesagt. Also man denkt, ich habe einen Grund, aber eigentlich ist es nicht der richtige Grund. Und wenn ich einen Grund hätte, dürfte ich was tun. In diesem Fall ein niedriger Beweggrund heißt, ich tue so, als ob ich einen Grund habe, aber habe eigentlich keinen dafür. Wenn man da mal in die Rechtsprechung guckt, dann sieht man zum Beispiel, wenn jemand umgebracht wird, weil man etwas erben will. Derjenige denkt so, ah ja, ich will ja was erben, also habe ich einen Grund. Aber es ist ein niedriger Beweggrund, also einer, der eine Absicht hat, die gar nicht für diesen Zweck gedacht ist oder gar nicht angebracht ist, natürlich nicht. Oder aus Vergeltung oder aus Beleidigung. Das sind alles Gründe, die natürlich nicht zum Morden oder zum Töten dienen können. Und doch, habe ich gestern noch gehört, musste ein Schiedsrichter aus der 4. Bundesliga seinen Wohnsitz ändern, weil er Sorge hatte vor Repressalien und fürchtete um sein Leben. Noch nicht mal in der 1. Bundesliga. Ich meine, die Dortmunder hätten dies ja ein bisschen Grund, da irgendwie mitzumischen, aber auch sie halten sich ja zurück und leben damit, in der nächsten Saison vielleicht eine zweite Chance zu kriegen. Aber es gibt ganz viele Gründe, niedrige Beweggründe, wofür, warum wir morden. Und deswegen kommt dieses Gesetz hier so, dieses Gebot, plötzlich auf den Plan und sagt zum Volk, aber ihr Christen, mein Volk, ihr sollt anders sein. Ihr sollt das anders machen als die Menschen, die wir jetzt hier so mit niedrigen Beweggründen sehen. Denn an anderer Stelle heißt es in der Auslegung, die Schwachen sollen geschützt werden durch dieses Gebot. Du sollst nicht töten, heißt, ich schütze die Schwachen damit. Ich kümmere mich um andere. Und die Bibel kennt ja solche niedrigen Beweggründe auch. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch mal dran gedacht, gibt es das überhaupt in der Bibel? Ja, gibt es. Mehrfach. Ich habe mal nur zwei rausgesucht. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Aber zwei sind sicherlich die bekanntesten. Die Königin Isabel, die den Naboth umbringen lässt. Warum? Weiß das jemand? Bitte? Weil sie den Weinberg gerne hätte, der gute Früchte trägt. Das sind niedrige Beweggründe. Oder König David, der Uriah umbringen lässt oder in die Kriegssituation bringt, sodass er stirbt, weil er seine Frau heiraten will, 2. Samuel 11. Also Mächtige lassen hier ihre Fäden spielen, lassen ihren Einfluss spielen und andere kommen zu Schaden. Und hier merken wir, wird dieses Gebot, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, plötzlich auf eine ganz andere Stufe gestellt. Weil plötzlich ein Starker seine Situation ausnutzt gegenüber Schwächeren. Und der Schwächere scheinbar gar keine Chance hat. Und das sollen wir nicht tun. Das 5. Gebot heißt im Grunde, der Einzelne muss mit seinem Leben geschützt werden vor Gewalttat und vor Willkür anderer Menschen. So könnte man dieses Gesetz, glaube ich, ganz gut umschreiben. Der Einzelne, der Schwache, der wird hier geschützt und das ist die neue Rechtsprechung für das Volk Israel und für uns heute ja auch. Ist das was ganz Neues? Aber jetzt kommen wir ins Spiel. Haben wir schon mal gemordet? Es fällt einem schwer, das zu denken. Aber gab es schon mal Beweggründe, die vielleicht doch nicht so schlüssig sind, etwas zu tun? sich über jemanden hinwegzusetzen, jemanden zu überfahren im sprichwörtlichen Sinne mit irgendetwas? Wir haben noch nie gemordet. Das kann ich von mir aus auch sagen. Obwohl ich damals auch bei der Bundeswehr gewesen bin. Und zu der damaligen Zeit war das ein heißes Eisen, als Christ zur Bundeswehr zu gehen. Weil man ausgebildet wird zum Morden. Ich glaube, ich bin da zu vielem ausgebildet worden, aber nicht zum Morden. Ich glaube, ich nehme heute noch nicht gerne eine Waffe in die Hand. Also das haben sie nicht geschafft, mir beizubringen. Und bin auch ganz skeptisch, was Waffen angeht. Und doch ist es etwas, was in uns drinsteckt, was unseren Alltag beschäftigt, was uns im Alltag immer wieder Schwierigkeiten macht. Ich habe mal drei Ansätze gefunden, wo man sich vielleicht nicht konkret wiederfindet, aber wo man die Bandbreite merkt, dieses Gebots. Wir haben noch nie gemordet, ja. Aber wie ist es denn mit Abtreibung? Ein Thema, was im Moment gar nicht so in aller Munde ist wie zu anderen Zeiten, wo ein Mord stattfindet, ein tatsächlicher Mord sogar, nicht nur ein gedachter, wo der Schwache nicht geschützt wird oder das Schwache. Oder ganz interessant fand ich die Anregung auch der evangelischen Kirche, als es das erste Urteil gab von den illegalen Autorennen. Bewusst da von Mord und Mordabsicht zu sprechen, weil man billig in Kauf nimmt für das eigene Vergnügen oder das eigene Rennen, andere Menschen in Gefahr und wahrscheinlich sogar in Lebensgefahr zu bringen. Du sollst nicht töten, kommt uns immer näher. Ich weiß nicht, ob hier ein Autorennen-Fan dabei ist, aber vielleicht aber auch jemand, der betrunken Auto fährt und in Kauf nimmt, dass er eben nicht so fit ist und vielleicht einen Schaden anrichtet, den er sich vorher natürlich nicht wünscht und nicht denkt, aber eben weil er unter Alkoholeinfluss Auto fährt, es billigend in Kauf nimmt. Den Schwachen zu schützen ist es auf jeden Fall nicht. Und die Argumentation, ach, das wird schon gehen und ist auch gut gegangen und heute Abend sind ja nicht mehr viele unterwegs, da merken wir, das sind eigentlich niedrige Beweggründe. Da wird es deutlich, dass Gott sagt dem Volk, du sollst nicht morden, du sollst nicht töten. Und es meint tatsächlich jeden von uns. Nicht den, der absichtlich tötet oder mordet. Denn die Mordabsicht oder das Billigen dieser Situation scheint hier das zu sein, worauf Gott sein Volk briefen will. Worauf sein Volk fit machen will und sagen will, Achtung, denk mal anders darüber nach. Sag nicht einfach, ich töte ja keinen, sondern denk mal weiter, was alles dranhängt, wo du doch Menschen tötest. Und deswegen blenden wir jetzt mal das Neue Testament direkt ein. Matthäus 5. Da geht Jesus direkt auf diesen Text ein, auf dieses Gebot und sagt, wir wisst ja, was unsere Vorfahren gesagt wurde. Du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, muss vor Gericht. Doch ich sage euch, und jetzt hört genau zu, schon wer mit seinem Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, die Hoffnung für alle formuliert es etwas greifbar, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat, und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Du sollst nicht töten, kommt uns jetzt ganz nah. Wann haben wir das letzte Mal jemanden gesehen und gedacht, du, ich weiß nicht, was ihr dann gerne mal sagt, ich habe mir irgendwann mal angeführt, um nicht zu fluchen, ich sage dann oft, du Seuchenvogel, wenn mich jemand irgendwie so ärgert, dass er mich auf die Palme bringt. Der Gedanke dahinter ist, es bringt mich in Rage. Es macht etwas mit mir. Und Matthäus hier schreibt von Jesus Jesu Worte auf und sagt, er macht deutlich, dass dieses Du sollst nicht töten eben nicht das pauschale Umbringen ist und das Morden, sondern in unseren Köpfen anfängt, in der Situation mit unserem Gegenüber. Und fährt man im Straßenverkehr ein bisschen mehr, ist man da viel unterwegs. Ich bin ungefähr so 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr unterwegs. Da sieht man es ständig. Kennt ihr das, wenn man versucht, so einzufädeln? Keiner lässt jemand anders gerne vor. Man kommt ja Stunden später zu Hause an, wenn man ein Auto vorlässt. Der nimmt einem ja das Gefühl, Erster zu sein. Und da sieht man Fäuste, Hupen und was nicht alles. Hier fängt es an, mich zu verändern, mit mir etwas zu machen. Deswegen sagt Jesus schon, wenn du an dieses Morden denkst, dann denk doch dran, wann hast du zuletzt mal zu jemandem so etwas gesagt? In der englischen Übersetzung heißt das, sagst jemandem, du bist zu nichts Nutze. For nothing good. Jetzt überlegen wir das mal, wann haben wir das von jemandem mal gedacht, der uns so richtig ärgert und man denkt, du bist hier am falschen Platz, du sitzt hier falsch, du bist an der falschen Stelle beim Amt, wo auch immer. Es geht nicht darum, dass wir daraus ja einen Mord ableiten, sondern es geht nur darum, unsere Situation verändert sich diesem Menschen gegenüber. Vielleicht ja auch in der Gemeinde. Vielleicht sitze ich mal in der Gemeindestunde und denke, oh, was der wieder sagt. Und es geht hier nicht darum, anderer Meinung zu sein, das auf jeden Fall nicht. Aber mit welcher Einstellung begegne ich dem anderen? Mit welchem Blickwinkel nehme ich seine Art, etwas zu sagen, seine vielleicht Ausführlichkeit oder seine komischen Begriffe, wie nehme ich die auf und die stehen im Vordergrund und verändern mein Handeln? Am Anfang von diesem Matthäustext steht, wer schon zornig ist. Das heißt, wenn ich anfange, mit dem anderen zu reden und es bringt mich in Rage, verändert es scheinbar meine Art und Weise, mit ihm richtig umzugehen. In Frieden mit ihm zu leben, würden wir auf der anderen Seite sagen, ist genau der positive Aspekt, den wir dazu brauchen. Du sollst dich morden, heißt hier, ich muss anfangen, meine Art und Weise mit meinen Mitmenschen, mit meinen Geschwistern zu leben, zu denken, zu arbeiten, überdenken, anders machen. Hier wird deutlich, dass das Gebot tatsächlich allen gilt, allen Christen, allen, die Gott nachfolgen, weil er sagt, ihr müsst aufeinander Acht haben. Und diese Mordgedanken, die daraus entstehen, die eben so ein Begriff sind, der eigentlich drei Stufen zu hoch ist, der fängt damit an, dass du dem anderen sagst, du, was haben wir hier gesagt, du Schwachkopf, du Heuchler, du was auch immer. Und damit fangen wir an, unsere Beziehung zu dem anderen zu beschädigen, zu verändern und im Grunde auch nicht auf diese Ebene zu heben, die Gott sich hier wünscht. Hass, das wünscht man ja eigentlich keinem, dass man auf irgendwas tatsächlich Brass hat. Aber so fängt es an, dass man vielleicht einem anderen mal was Schlechtes wünscht oder sagt, ah, wenn das mal nicht gelingt, dann bist du auch selber schuld. Ich kann nicht immer sagen, ob jede Situation die richtige ist. Aber die Einstellung dahinter ist die, die Gott hier anmahnt im fünften Gebot. Weil wir den Schwachen und dass wir den Gegenüber respektieren und achten sollen, heißt, ich darf mich nicht von Hass oder Zorn leiten lassen. Und das ist natürlich etwas anderes, als ihn umzubringen. Aber es kommt letztlich auf die gleiche Sache raus. Weil Gott hier sagt, wer das so tut, den stelle ich vor Gericht. Von dem fordere ich Rechenschaft. Und ich glaube schon, dass Gott dann groß genug ist, auch zu unterscheiden, aus welcher Situation jemand was gemacht hat. Aber er möchte seine Kinder, seine Gläubigen so verändern, dass sie gar nicht in diese Situation kommen. Dass sie gar nicht herausgefordert sind, darüber nachzudenken, dem anderen etwas Böses zu wünschen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, an dieser Stelle sich nochmal bewusst zu machen, wo das eigentlich in uns herkommt. Und auch das steht in der Bibel, in Matthäus 7, zwei Kapitel weiter. wer eine Bibel hat und das mitlesen will, kann dann Verse 21 bis 23 mal aufschlagen. Weil wir merken hier, das Wort Gottes holt uns genau da ab und bringt uns, hält uns wie so ein Spiegel vor und zeigt uns, wie wir eigentlich sind und in welche Rollen wir immer wieder verfallen. Da steht, denn aus dem Inneren, aus deinem Herzen, der Herr Menschen, kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, und jetzt wird hier auch Mord genannt, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein. Es kommt nicht von außen auf uns zu, sondern es steckt wohl in uns drin, dass wir diese Gedanken haben und wenn uns jemand ärgert, wir am liebsten zurückschlagen möchten. Und wenn nicht mit Fäusten, dann auf jeden Fall mit Worten oder mit Gesichtsausdrücken. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Man muss ja nur manchmal irgendwie gucken und der andere weiß schon, dass er vielleicht aus meinen Augen was Falsches gesagt hat. Wir können da ganz viel Lieblosigkeit miteinander, in der Gemeinde wahrscheinlich auch, aber auch mit allen anderen Menschen an den Tag legen. Du sollst nicht töten, heißt hier, achte darauf, wie dein Inneres dich und dein Leben bestimmt. Denn da kommt es her, dass wir Böses hervorbringt, dass wir handeln, dass wir denken, dass unser Denken verändert ist. Und letztlich, dass wir morden. Mittlerweile hat unser Strafgesetzbuch diese ganze Internetthematik auch hier aufgenommen. Und das, was da an Kampagnen, an Hetzkampagnen, was da an Verunglimpfungen kommt, wird unter Strafe gestellt und ist schon und wird immer mehr verfeinert. Weil wir merken, wir haben plötzlich eine neue Ebene, wo das stattfindet, wo ich jemanden einfach mal beschimpfen kann aus einer großen Anonymität hinaus. So jemand ins Gesicht zu sagen, würden wir uns vielleicht gar nicht trauen. Aber da etwas zu posten, ist ganz einfach. Und wir haben ja diese Predigtreihe begonnen mit dem Gedanken, Gott möchte sein Volk fit machen für das neue Land. Für eine Gegend, wo sie leben können in Frieden miteinander und mit Gott. Und hier wird deutlich, dass dieses Du sollst nicht töten so eine Komponente hat, die uns alle plötzlich angeht. Weil wir alle dafür sorgen müssen, dass wir untereinander von innen heraus wie tatsächlich befreite, christlich denkende Menschen agieren müssen. Und nicht das Böse das ist, was uns antreibt oder motiviert. Und auch hier würden wir erst wieder sagen, nein, machen wir ja nicht. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, und da schließe ich mich da ganz deutlich mit ein, so ein erster Gedanke, der ist ganz schnell da, wenn einem irgendwas passiert, wenn man in irgendeine Situation gerät. Und man muss bewusst entscheiden, will ich diesen Gedanken weiterführen, mit ihm mich beschäftigen oder möchte ich mich verändern lassen? Und dafür beten, dass Gott mich verändert, dass dieser Gedanke eben nicht Wurzeln fasst über den anderen, über den Nächsten. Den anderen zu respektieren, den Schwachen zur Seite zu stehen, ihm etwas Gutes zu tun, heißt hier, du sollst nicht morden, weil wir uns auf die Seite derer stellen, die es vielleicht in dem Moment gerade selber nicht können. Gott weitet dieses Gebot auf dieses alltägliche Leben so groß aus, dass wir merken, jawohl, wenn wir verändert damit umgehen, würde die ganze Menschheit anders ticken. Würde ja plötzlich viele Probleme gar nicht da sein. Guck doch mal, wenn wir uns gegenseitig respektieren, hätten wir dann das Problem, dass ein Krankenwagenfahrer, ein Rettungssanitäter angegriffen wird, wenn er helfen würde? Eigentlich nicht. Hätten wir das Problem, dass Polizisten sich kaum noch durchsetzen können, zumindest in manchen Gegenden, weil alle drüber lachen, was sie sagen. Wenn Respekt, wenn Würde, wenn das Attribute sind, die alle Menschen hätten und Respekt an der Stelle bedeutet, nicht Angst zu haben, aber denjenigen in seiner Rolle, dem Lehrer gegenüber oder anderen Vorgesetzten gegenüber, entsprechend zu begegnen, dann würden wir aus dieser Spirale rauskommen, dass es scheinbar immer schlechter wird, immer schwieriger wird. Die 10 Gebote sind in das alltägliche Leben so praktisch gegeben, dass sie uns an dieser Stelle deutlich machen, genau, halt, stopp, Jürgen, mach nicht einfach mit. Lass nicht die bösen Gedanken, die kommen von dem Inneren, dich bestimmen, sondern lass Gottes Gedanken in dich rein. Bete darum, lass für dich beten. Achte darauf, was du aufnimmst, damit aus deinem Inneren das Positive kommt. Nicht das Böse darf uns bestimmen, sondern das Gute. Deswegen, du sollst dich morden, ist eine ganz aktive Handlung in meinem Blick auf dieses Gebot. Hat nicht damit zu tun, in dem Moment nur eine Tätigkeit nicht zu tun, sondern mein Leben zu verändern. Und dafür zu kämpfen und zu beten, dass ich auf den anderen Rücksicht nehme, den anderen im Blick bekomme, sowohl in der Gemeinde als auch in der Welt. Und ich möchte noch mal deutlich machen, hier heißt es wie bei dem Töten nicht, du musst alles schlucken, du musst nicht einer Meinung sein, darum geht es ja gar nicht. Aber wenn der andere eine andere Meinung hat und wir beiden können gut miteinander reden und gehen auseinander im Frieden mit jeder seiner Meinung, ist uns auch geholfen, ist genau das erreicht, was Gott dem Volk hier mitgeben will. Weil er genau weiß, wenn die in das neue Land kommen und sesshaft werden, fängt genau das Gleiche wieder an, was sie jetzt unterwegs in den 40 Jahren auch immer schon erlebt haben. Sobald sie Gott ein bisschen aus dem Blick verlieren, fallen sie wieder in das alte Muster zurück. Ihm nicht zu vertrauen, seine Worte zu hinterfragen, hat er wirklich gesagt? Es mit eigenen Mitteln zu versuchen. Und Gott möchte das Volk stabil und fit machen und einladen, ändert euer Leben und nehmt diese Gebote als alltägliche Hilfestellung dafür, sich darauf vorzubereiten, so zu leben, wie Gott es möchte. Und das bedeutet nichts anderes, als den anderen zu respektieren, ihm Freiraum zu geben, den Schwachen zu stärken. Wie aktiv könnte man das ausführen? Wie viel Schwachheit erleben wir im Alltag? Auch in den Gemeinden. In der Gemeinde vielleicht hier in Borken. Wo braucht jemand Hilfe? Wo braucht jemand Unterstützung? Sehe ich das und handle ich dann? Du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden. Geht ganz weit über diese Handlung des Töten hinaus, sondern meint, veränder dein Leben auf ein Leben mit Gott hin. Und das machen wir ja und das haben wir schon gemacht. Und viele von euch, weiß gar nicht wer alles, hat sich taufen lassen auf das Bekenntnis hin und hat gesagt, jawohl, ich lebe mit Gott. Und eine Komponente davon ist dieses, sich von seinem Herzen bestimmen zu lassen und das Böse durchzulassen oder das Böse zu bekämpfen. Das Böse tatsächlich auch zu spüren, wahrzunehmen. Woher kommt dieser Gedanke? Bin ich so geprägt, sagen manche. Ich bin irgendwie so groß geworden. Dann bitte Gott doch ganz konkret darum, das zu verändern. Dann bete doch dafür, dass du in dieser Situation, wenn du am Steuer eben merkst, da raste ich gerne mal aus, weil ich da auch so ein Typ für bin. Dann bete doch bewusst dafür, dass Gott das verändert. Oder wenn du auf der Arbeit immer wieder zu kämpfen hast, deine Kolleginnen, deine Kollegen ernst zu nehmen vielleicht oder zu respektieren in ihrer Art und Weise, dann bete doch dafür, dass Gott dir Kraft dafür gibt, das so auszuhalten. Oder vielleicht sind es die Kinder, die einen manchmal bis zur Weißglut bringen, wie man so schön sagt. Und ich meine nicht nur die ganz Kleinen, wo man mal nicht schläft. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Den Spruch, den haben alle Eltern schon mal gehört. Aber nimmt man das nicht mit? Und ist das nicht so, dass einen das manchmal auch in eine Rage bringt, über die man sich nachher vielleicht sogar ärgert? Dann heißt das Gebot, nimm das wahr. Und lass dich von Gott dazu verändern. Bete darum, arbeite daran, dass diese Situation, in die du vielleicht immer wieder reinkommst oder die dich immer wieder herausfordert, tatsächlich von Gott verändert wird. Dass er dir an der Stelle Ausdauer und Langmut gibt. Und ich habe hier noch aufgeschrieben, ich glaube, wir sollten auch als Gemeinden, als Christen untereinander anfangen, darüber zu reden. Wir reden gern über die guten Dinge. Wir haben auch einen Hauskreis und da freuen wir uns immer, wenn irgendwas gelingt. Aber ich glaube, an dieser Stelle wäre es auch gut zu überlegen, was bringt mich in Rage? Wo kommt das Böse manchmal raus, was ich eigentlich gar nicht will? Welche Themen sind das? Ich muss auch hier nochmal an Corona denken. Wie hat diese Thematik manche Christen, manche Familien sehr stark herausgefordert? Weil andere Meinungen da waren, weil andere Sichtweisen da waren. Ja. Und auch das werde ich jetzt nicht hier in der Predigt kommentieren. Aber ein christliches Zeugnis ist doch, wie gehe ich damit um? Wie lasse ich den anderen in seiner Situation und in seinem Bild auch stehen? Und wie weit tausche ich Informationen aus und nicht nur eigene Meinungen? Wie viel lasse ich auf mich einströmen und gebe es dann vielleicht einfach eins zu eins weiter, ohne zu wissen, ob es wirklich stimmt? Du sollst nicht morden, hat hier eine ganz große Tiefe für unser alltägliches Leben. Ich glaube, diese neutestamentliche Wendung hier, die Jesus reinbringt, macht so deutlich, dass diese Gedanken, die zum Mord führen, die gleichen Gedanken sind, die wir an vielen anderen Stellen haben. Nur natürlich kleiner, runtergebrochen. Und es wären Aktivposten zu sagen, jawohl, ich möchte nicht morden, ich möchte nicht töten, ich möchte mit dem anderen anders umgehen. Und auch das werden wir kennen. Es gibt so Menschen, die schaffen das immer besser. Und dann sagen andere Menschen von denen, boah, der ist irgendwie anders. Und ich glaube, das wäre eine gute Aussage über uns als Christen. Nicht nur, die sind so ein bisschen verrückt, sondern die sind ein bisschen anders, weil sie es schaffen, und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern mit Gottes Hilfe anders zu sein und das Böse, was aus dem Inneren kommt, nicht durchzulassen. Ich denke, hier wird deutlich, dass diese Gebote wieder etwas sind, was uns im Alltag beschäftigen muss. Weil im Alltag passieren diese Verletzungen viel, viel schneller als in der großen Szenerie. Da guckt man sich manchmal, wie ich vorhin schon sagte, mal einfach nur anders an oder dreht sich weg oder lässt jemanden einfach mal so stehen und drückt damit seine Meinung aus. Und hat ihn damit vielleicht verletzt. Als ich diese Predigtreihe anfing, habe ich gesagt, ich glaube, dass mit diesen 10 Geboten tatsächlich alles auf unserer Erde, alles auf unserer Welt zu regeln wäre. Zumindest jetzt so in unserem alltäglichen Leben. Und ich würde das auch hier wieder unterstreichen. Ich glaube, dass wir, wenn wir den Gegenüber mit diesem Respekt, mit der Ernsthaftigkeit, die Gott an ihn heranlegt, tatsächlich begegnen können und damit immer besser werden, dass wir dann ein ganz anderes alltägliches Verhalten hätten, mit einer ganz anderen Chance, auch von Gott zu reden. Weil der andere mir plötzlich mal zuhört, weil er gemerkt hat, ich höre ihm vielleicht an anderer Stelle auch zu und lasse ihn nicht einfach stehen mit einer anderen Meinung. Und nicht zuletzt glaube ich, dass hier deutlich wird, die Schwachen zu schützen, ist einer der wesentlichen Aufgaben in der heutigen Zeit. Wahrscheinlich zu allen Zeiten gewesen, aber heute doch auch. Und zwar die, die irgendwie sich nicht selber verteidigen können, ob im Netz oder wo auch immer. Vielleicht auch manchmal in der Gemeinde. Ihnen Sachen zuzutrauen, die wir ihnen ursprünglich gar nicht zutrauen würden. Jemanden Mut zu machen für eine Arbeit in der Gemeinde. Damit fängt es an. Wenn wir uns um die Schwachen kümmern, dann wird die Gesellschaft so stark, dass sie tatsächlich dieses Gebot immer weniger bräuchte. Anfänglich habe ich gesagt, ich glaube, wir denken alle erstmal, wir haben gar nichts zu tun mit dem Gebot. Und ich glaube, nach dieser Beschäftigung auch mit dem fünften Gebot wird deutlich, wie tief es doch an jeden von uns nah herankommt. Und wie alltäglich es ist, eben anders zu sein als andere und als Christ anders zu leben. Wird das immer gelingen? Wahrscheinlich nicht. Fehlerlos sind wir nicht. Aber wir könnten auf dem Weg sein, das Problem zu erkennen und daran zu arbeiten. Und uns bewusst zu sagen, jawohl, das wollen wir. Ich weiß gar nicht, ob ihr hier in der Gemeinde hier so eine Satzung habt, so ein theologisches Grundverständnis. Steht das da drin? Ich muss das bei uns auch mal nachlesen, was da alles drin steht. Aber steht da drin, jawohl, ich will den anderen nicht umbringen? Das würden wir gar nicht reinschreiben, weil das ist doch klar. Aber das fünfte Gebot und diese Ausweitung Jesu hier macht deutlich, es muss aber da rein, weil unser Menschenbild, weil unser Blick auf die Menschen, auf unsere Geschwister anders sein soll, als es vordergründig so scheint. Ich wünsche uns, ich wünsche euch und Ihnen, dass es gelingt, im Alltag voll auf die Bremse zu treten, wenn wir merken, das Böse kommt durch. Das bestimmt unser Leben, verändert unsere Gedanken, nimmt uns in Beschlag, macht uns unfähig, an Gutes zu denken. Dass wenn wir das merken, dass wir dann sagen, Gott, jetzt brauche ich deine Hilfe. Greif du ein, veränder mich. So praktisch, dass ich den anderen lieben kann, dass ich dem anderen begegnen kann, dass ich den anderen unterstützen kann und dass ich den Schwachen schützen kann. Amen.